Es war erstaunlich, wie sehr doch meine gewohnte Kleidung der Menschen die Wiedererkennung erleichterte. Schon als ich in die Droschke einstieg, begrüßte mich der Chauffeur launig, aber durchaus vertraut. »Tag, Meister, sind wir wieder im Lande?« »In der Tat«, nickte ich ihm zu und nannte ihm die Adresse. »Alles klar«, ich lehnte mich zurück. Ich hatte keine besondere Droschke bestellt, aber wenn dies ein durchschnittliches Modell war, so saß man darin vortrefflich. »Was ist das für ein Wagen?« fragte ich beiläufig.
»Mercedes!«
Eine Welle nostalgischer Empfindungen überkam mich, ein plötzliches Gefühl wundersamer Geborgenheit. Ich dachte an Nürnberg, die glänzenden Reichsparteitage, die Fahrt durch die wunderbare Altstadt, den spätsommerlichen, ja frühherbstlichen Wind, der gleich einem Wolfe um den Schirm meiner Mütze strich. Da hatte ich auch mal ein Cabriolet.
»Und?«
fragte der Chauffeur.
»Geht gut?«
»Ich habe keinen Führerschein«, sagte ich leichthin. »Aber Kempka hat sich nie beschwert.«
»Ein Führer ohne Führerschein«,
der Chauffeur lachte hell auf.
»Juter Witz,
aber alt.« Eine kurze Gesprächspause trat ein. Dann nahm der Chauffeur die Unterhaltung wieder auf.
»Und? Haben Sie noch den Wagen oder haben Sie verkauft?«
Ehrlich gesagt weiß ich nicht, was daraus geworden ist.
»Schade«, sagte der Chauffeur. »Und was machen Sie in Berlin? Wintergarten? Wühlmäuse?«
»Wühlmäuse?«
»Na, welche Bühne? Wo treten Sie auf?«
»Ich gedenke, demnächst im Rundfunk zu sprechen.«
»Dachte ich mir«,
sagte der Chauffeur mit einem wie Maschinen zufriedenen Lächeln.
»Schon wieder große Pläne, wa?«
»Die Pläne schmiedet das Schicksal«, sagte ich fest. »Ich tue nur das, was in diesen und künftigen Zeiten für den Erhalt der Nation getan werden muss.«
»Sie sind echt gut.«
»Ich weiß.«
»Haben Sie Lust auf einen kleinen Abstecher zu Ihrer alten Wirkungsstätten?«
»Später vielleicht. Ich möchte nicht unpünktlich sein.« Letztlich war dies auch der Grund für die Bestellung der Droschke gewesen. Ich hatte selbst auch aufgrund meiner begrenzten Finanzmittel angeboten, mich zu Fuß oder mit der Tram zum Firmengebäude zu begeben, doch Sensenbrink hatte darauf bestanden, eine Droschke zu ordern. Ich blickte aus dem Fenster, um Teile der Reichshauptstadt wiederzuerkennen. Es war nicht leicht, auch weil der Chauffeur die großen Straßen mied, um besser voranzukommen. Alte Gebäude waren kaum noch zu sehen. Ich nickte mehrfach zufrieden. Dem Feind war offenbar tatsächlich so gut wie nichts hinterlassen worden. Zu ermitteln galt es noch, wie es denn überhaupt sein konnte, dass an dieser Stelle nach kaum 70 Jahren schon wieder so viel Stadt war. Hatte nicht Rom in die Erde des eroberten Karthago Salz gestreut? Ich hätte jedenfalls in Moskau ganze Eisenbahnzüge voll Salz verstreut. Oder in Stalingrad. Andererseits war natürlich Berlin kein Gemüsegarten. Der schöpferische Mensch kann selbstverständlich auch auf gesalzenem Boden ein Kolosseum bauen. Rein von der Bautechnik und Baustatik her gesehen, ist eine ausgestreute Menge Salzes im Boden sogar vollkommen irrelevant. Und es war natürlich auch wahrscheinlich, dass der Feind beeindruckt von den Ruinen Berlins gestanden hatte, wie die Awaren vor den Trümmern Athens. Und die Stadt dann im verzweifelten Bemühen um einen Erhalt der Kultur wieder aufgebaut hatte, so gut es eben zweit- und drittklassigen Rassen gelingen mochte. Denn dass hier in überwiegendster Menge Minderwertiges errichtet worden war, daran konnte es für das geschulte Auge schon auf den ersten Blick keinen Zweifel geben. Ein furchtbarer Einheitsbrei, der dadurch noch schlimmer wurde, dass es überall nur dieselben Geschäfte gab. Ich hatte erst gedacht, wir führen im Kreise, bis mir auffiel, dass es dutzende Kaffeegeschäfte von Herrn Starbock gab. Die Bäckervielfalt war dahin. Überall gab es Einheitsmetzger. Und von derart einfallsloser Gestalt waren auch die Häuser dazu. Das Gebäude der Produktionsfirma machte da keine Ausnahme. Es war schwer vorstellbar, dass in 500 oder 1000 Jahren Menschen bewundernd vor diesem einfallslosen Klotz oder eher Klötzchen stehen würden. Ich war sogar regelrecht enttäuscht. Das Haus sah aus wie ein ehemaliges Fertigungsgebäude. Es schien mit dieser allumspannenden Produktionsfirma nun doch nicht so weit her zu sein. Eine junge, blonde, etwas stark geschminkte Dame holte mich am Empfang ab und brachte mich zum Konferenzraum. Wie der aussah, mochte ich mir gar nicht ausmalen. Schon jetzt waren die Wände kahl, gekleidet in nackten Beton, gelegentlich unterbrochen von rohem Mauerwerk aus Ziegelstein. Türen gab es so gut wie keine. Hin und wieder öffnete sich der Blick in einige große Räume, in denen mehrere Personen unter hellen Leuchtstoffröhren an TV-Schirmen arbeiteten. Es sah alles in allem aus, als hätten erst 5 Minuten zuvor die letzten Arbeiterinnen der Munitionsfertigung die Räume verlassen. Unablässig läuteten Telefone. Plötzlich wurde mir klar, weshalb das Volk gezwungen war, ein Vermögen für Klingeltöne auszugeben, damit man in diesem Zwangslager wenigstens wusste, wann das eigene Telefon klingelt. Ich nehme an, das hier ist alles wegen der Russen, vermutete ich.
Wenn Sie so wollen, schon, sagte die junge Dame lächelnd. Aber Sie haben ja sicher gelesen, dass die dann leider doch nicht eingestiegen sind. Jetzt haben wir amerikanisch-iranische Heuschrecken.
Ich seufzte auf. Derlei hatte ich ja immer befürchtet. Kein Lebensraum, kein Boden, der das Volk mit Brot ernährte. Und dann hieß es natürlich, Heuschrecken essen wie der letzte Neger. Ich sah bewegt auf das junge Ding, das unverdrossen stramm neben mir herschritt. Ich räusperte mich, aber ich fürchte doch, dass man ein wenig meine Rührung hörte, als ich ihr sagte, Sie sind sehr tapfer.
Aber sicher, strahlte sie, ich will ja nicht ewig Assistentin bleiben.
Natürlich, eine Assistentin. Hilfsdienste sollte sie leisten für den Russen. Wie die sich in dieser neuen Welt zusammenfand, konnte ich mir auf Anhieb nicht erklären, doch sah das diesem Ungeziefer der Menschheit ähnlich. Ich mochte mir gar nicht ausmalen, worin diese Tätigkeiten unter dem bolschewikischen Joch bestehen mochten. Ich blieb abrupt stehen und fasste sie am Arm. »Sehen Sie mich an«, sagte ich, und als sie sich mir etwas überrascht zuwandte, blickte ich ihr fest in die Augen und sagte feierlich, »Ich verspreche Ihnen hiermit, Sie werden die Zukunft bekommen, die Ihrer Herkunft entspricht. Ich werde mich persönlich mit ganzer Kraft dafür einsetzen, dass Sie und jede deutsche Frau nicht mehr lange diesen Untermenschen dienen werden. Sie haben ein Wort darauf, Fräulein,
Özlem«, sagte sie.
Ich erinnere mich dieses Moments noch jetzt als leidlich unangenehm. Für den Bruchteil einer Sekunde suchte mein Gehirn nach Erklärungen, wie ein deutsches, ehrliches Mädel zu dem Namen Özlem kommen konnte, fand aber keine, natürlich. Ich nahm die Hand von ihrem Arm und drehte mich abrupt zum Weitergehen. Ich hätte diese falsche Person am liebsten einfach dort stehen gelassen, so getäuscht, so betrogen fühlte ich mich. Leider wusste ich den Weg nicht. Also folgte ich ihr schweigend, beschloss aber, mich in dieser neuen Zeit noch mehr vorzusehen. Diese Türken waren nicht nur in der Reinigungsindustrie, sondern auch sonst überall wundersam allgegenwärtig.